Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen. Autor, Journalist und Migrationsforscher Mark Terkesidis. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Mark Terkesidis ist Jahrgang 1966. Als Journalist, Buchautor und Migrationsforscher lebt er in Berlin und Köln. Seit über 20 Jahren schreibt er kritisch über Migration und Rassismus. Genauso intensiv widmet er sich der Jugend- und Populärkultur. Logisch also, dass seine journalistische Karriere beim Musik- und Popkulturmagazin Spex begann. Danach hat ihm Funkhaus Europa eine Plattform gegeben. 8 Jahre hat er dort moderiert. In regelmäßigen Abständen schreibt Mark Terkesidis für Zeit, Süddeutsche und Tagesspiegel. Oder gleich ganze Bücher zur Migration und Rassismus. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Journalist und Autor Mark Terkesidis.
Eure Lieblingssendung, Flux FM Spreeblick, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und wer das alles verpasst hat, der oder die kann das nachhören. Im Internet, über Soundcloud, als Podcast, via iTunes und, über diese ganzen verschiedenen tollen Kanäle. Mein Name ist Johnny Häusler. Ich freue mich sehr auf Mark Terkesidis. Mark, herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Du bist im Moment, du musst wahnsinnig beschäftigt sein, oder? Wirst du oft angefragt?
Ja, ich kann mich im Moment über Arbeit nicht beklagen, kann ich nicht anders sagen.
Also die Redaktion hat mir eine Mail geschickt und hat gesagt, guck mal hier, kennst du den Mark Terkesidis? Super. Der ist Psychologe, Autor, Journalist, Migrationsforscher und außerdem total nett. Und da habe ich gedacht, okay, das sage ich jetzt gleich am Anfang, damit du immer schön nett bist in dieser Sendung. Nein, bist du aber auch, haben wir schon im Vorgespräch feststellen können. Und wenn so eine Mail kommt, dann sage ich, ja, super, super Thema, schöne Mixtur auch. Wie bist du dazu gekommen? Also hast du richtig Psychologie zu Ende studiert? Und
ja, ich habe Psychologie zu Ende studiert, allerdings mit einer Unterbrechung. Also ich habe bis zum quasi Vordiplom, was in der Psychologie eine recht aufwendige Sache ist, fast wie das Physikum bei den Medizinern, studiert. Und dann habe ich noch ein paar Scheine gemacht und dann wurde es mir wirklich langweilig. Und dann habe ich sozusagen einen Leserbrief an die Zeitschrift Spex geschrieben. Und those were the days. 3 Monate später war ich dort Redakteur und dann habe ich mein Studium unterbrochen. Und dann habe ich noch ein Buch geschrieben und dann habe ich zu Ende studiert. Aber ich bin sehr froh darüber, dass ich zu Ende studiert habe, weil viele Leute so in meinem Geschäft quasi haben irgendwann mal das Studium unterbrochen, haben nicht zu Ende studiert und irgendwie ist das so ein Stachel im Fleisch, muss man sagen.
Was hast du denn für die Spex dann geschrieben?
Ich habe im Grunde über alles Mögliche für Spex geschrieben. Ich meine, damals gab es so eine gewisse Rollenverteilung, weil Hans Nieswand sozusagen, als ich dahin kam, sozusagen schon eine dominante Figur war. Der stand natürlich für House und für elektronische Musik und diesen ganzen Bereich. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch eher Gitarrenmusik gemacht, aber auch Hip-Hop und alles Mögliche. Aber ich meine, das waren auch dann die frühen 90er Jahre und es war auch einfach eine sehr aufgeheizte Zeit mit auch großen Problemen innerhalb von Deutschland. Und ich habe dann auch sehr viel über Politik geschrieben, muss ich sagen.
Aber super interessant, weil das wusste ich, das ist mir jetzt tatsächlich entgangen in der Recherche, dass du Anfang der 90er bei der Spex warst. Und Anfang der 90er, da sind wir dann wieder, da kommen wir dann ganz schnell wieder zur Politik, weil wir erinnern uns, das war so die Zeit, in der man, also der, ich zumindest und viele, viele andere ganz aufgeregt waren, weil plötzlich Flüchtlingsheime angezündet wurden. 92 war es, glaube ich. Und ich kann mich daran erinnern, dass das auch in Aspekts ein Thema war.
Ja, und es war auch für mich insbesondere nochmal ein Thema, muss ich sagen, weil diese Atmosphäre war nicht vorauszusehen. Also und die Tatsache nicht nur, dass diese Heime gebrannt haben oder dass in Solingen 5 Leute türkischer Herkunft ums Leben gekommen sind, war ziemlich schockierend, sondern dann auch die Reaktion sozusagen der deutschen Gesellschaft darauf. Weil auf der einen Seite gab es sozusagen eine Politik, die das alles verharmlost hat und keinen Beileidstourismus machen wollte, die Gesetze verschärft hat und so weiter. Und es gab eine Zivilgesellschaft, die so moralisch, ja, wir müssen jetzt die armen Leute hier beschützen, reagiert hat. Und dann dachte man, okay, also irgendwie so, wir sind auch schon länger hier, ja, also Leute, die Migrationshintergrund haben und irgendwie sind wir dann doch nicht so richtig angekommen in dieser Gesellschaft oder nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und das hat bei mir auch so einen Moment ausgelöst, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
Hast du selbst einen Migrationshintergrund?
Ja, mein Vater ist aus Griechenland eingewandert. Allerdings ist das alles gar nicht so klassisch. Also der war kein Gastarbeiter. Der stammt zwar aus einer nicht besonders reichen Familie, ist aber als jüngster Bruder nach Deutschland zum Studieren gekommen. Hat dann hier eine deutsche Frau kennengelernt, die auch 12 Jahre älter ist als er und die nicht studiert hatte, sondern die zu dem Zeitpunkt durch Heirat ein Geschäft für Meterware gehabt hat. Okay. Also du siehst, es gibt hier keine Schubladen oder sowas, sondern eine recht komplizierte europäische Geschichte. Und ich heiße aber halt Terkesidis mit Nachnamen und das ist halt ein Name, der erstaunlicherweise immer noch unglaublich auffällt. Ja, also das ist einfach immer noch so der, und dann gibt es ein bestimmtes Aussehen dazu und so weiter und so weiter. Also das hat immer eine Rolle gespielt.
Es ist super. Es ist wahrscheinlich wie bei Ärzten, wenn die auf Partys sind und dann fragt man immer so, ja, sag mal, ich habe hier so ein Ziehen im Rücken, kannst du da mal jetzt einfach so mal nebenbei? Und bei dir mit dem Nachnamen Terkesidis ist wahrscheinlich, wenn du auf einer Party stehst, und, was denn hier, wie siehst du denn das mit der Griechenland-Krise?
Ja, das
ist so, oder?
Man muss sagen, also natürlich, wenn man älter ist und auch ein gewisses Profil hat und so weiter, wird das weniger, ja? Also das, diese direkte, sozusagen diesen direkten Zusammenschluss. Aber ich kann mich erinnern, dass das in so prägenden Phasen im Leben, vor allen Dingen, wenn man so Postpubertät bis in die 20er hinein, also nach meinem Gefühl quasi ununterbrochen stattgefunden hat. Mhm. Und das war so ein seltsames Gefühl, weil ich kannte das auch aus der Schule, da war man immer gerne der Fachmann für Griechenland, auch zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht in Griechenland war. Ja? Also irgendwie so, wirklich so, wo denn das Klima und die Sitten, wo du denkst, okay.
Der Marc erzählt uns jetzt mal was über sein Heimatland.
Ja, genau. Ja. Und das ist immer dann so bei euch zu Hause. Und wo man denkt, okay, offenbar war ich noch nicht bei mir zu Hause. Ja? Ich bin in Eschweiler im Rheinland aufgewachsen, tut mir leid. Ja? Und das setzt sich aber dann fort und was dann aber so ein bisschen so diese Situation herbeiführt, dass man immer mit so einem imaginären Griechen konfrontiert ist, mit dem man überhaupt nicht übereinstimmt. Mhm. Ja, also irgendwie, und das führt auch zu einer erhöhten Sensibilität, was auch was ist, was ich finde, das nicht geschadet hat. Ja, aber auf der anderen Seite, also in so einer prägenden Phase, was ist, was ich gerne jüngeren Leuten mit Migrationshintergrund dieser Tage ersparen möchte.
Mhm. Da sind wir schon mittendrin in einem der vielen Themen, mit denen du dich beschäftigst, aber auch mit Musik, haben wir gerade gehört, nicht nur durch die Arbeit in Aspekt, sondern generell, von der du einiges mitgebracht hast, was ich kenne, glaube ich, so gut wie gar nichts davon. Aber das ist, finde ich, immer schön, weil man hört ja die immer gleiche Musik sowieso. Hier natürlich nicht bei Flux FM, aber auf anderen Sendern meine ich, die, wenn man da zufällig so beim ich verstrick mich, ich komme da nicht mehr raus. Jedenfalls wollte ich sagen, zu den Songs kannst du wahrscheinlich besser was sagen. Canto Ostinato-Thema von?
Ja, der Canto Ostinato ist eine Komposition von Simeon ten Holt, der Niederländer ist und in einem kleinen Dorf in Nordholland gelebt hat, wo ich immer als Kind Urlaub gemacht habe. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass ich ihm irgendwann mal begegnet bin. Und Simeon ten Holt war sozusagen ein älterer niederländischer Experimentalmusiker, neue Musik, der aber irgendwann sich sozusagen von diesem komplizierteren Teil der neuen Musik abgewandt hat und sich gefragt hat, wie kann ich eigentlich Emotionen auslösen mit dieser Art von Musik, und hat dann sozusagen so einen eigenen niederländischen Minimalismus geschaffen. Das ist relativ unbekannt in Deutschland, aber das ist so ein Stück, das einfach extrem emotional ist, obwohl es eigentlich sozusagen klassische komponierte Musik ist.
Okay, das hören wir uns an. Marc, du hast gerade erwähnt, du hast dann ein Buch geschrieben, das war das interkulturell? Interkultur?
Nee, Interkultur war von 2010.
Später,
ich habe dann,
ne?
95 ein Buch geschrieben, das hieß Kulturkampf. Und da ging es sozusagen um diese, wie soll ich sagen, Welle neuer rechter Intellektueller, die es damals in der Bundesrepublik gab. Und das war einfach so ein Thema, also man hatte das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit sozusagen so diese Bewegung, die ein bestimmtes Denken, Kulturen gibt es und die vertragen sich nicht miteinander, wenn es Gewalt gibt, dann hat das was damit zu tun, dass Leute, die ethnisch sehr weit auseinander sind, auf engstem Raum zusammenleben, dann passiert sowas natürlich und notgedrungen und so weiter, dass dieses Denken extrem in die Öffentlichkeit vordrang. Ja, und man kann nicht behaupten, dass sich das alles bewahrheitet hat, was in Kulturkampf gestanden, aber ich musste, glaube ich, auch für mich selbst da einmal durch. Also einmal durch, um zu begreifen, wie diese Leute eigentlich funktionieren.
Was hast du denn dabei rausgefunden? Wie funktionieren diese Leute?
Ja, ich glaube, dass man davon ausgehen muss, dass die nicht alle sozusagen moralisch böse sind, ja. Mhm. Sondern es ging wirklich mal darum, zu sagen, okay, also die haben ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert. Und wenn ich sage, der Nationalstaat ist das A und O, von dem aus ich denke, dann führt mich das zu gewissen Ideen darüber, wer diesen Nationalstaat bedroht und wer diesen Nationalstaat nicht bedroht. Mhm. Ja? Und dann ist die Einwanderung sozusagen per se ein Thema, wo ich sage, das will ich nicht haben, weil das stört sozusagen die Homogenität dieses Nationalstaates und so weiter. Also, und das waren so, einfach so Dinge, die ich mal begreifen wollte. Oder auch wie deren Ideen von Politik funktionieren, wie Entscheidungen getroffen werden und so weiter.
Ich frage mich sowieso, ich glaube so, weiß ich nicht, wie lange denke ich jetzt oder empfinde mich als politisch, auch politisch denkender Mensch, vielleicht so seit Ende der 70er, seit so Punkrock-Zeiten irgendwie. Mhm. Und nach diesen vielen Jahren, die bis heute dazwischen lagen, habe ich irgendwann gedacht, wahrscheinlich ist es immer so dieses Weltbild, in das man reingeboren wird oder mit dem man sozialisiert wird. Und das ist ganz, ganz schwierig, davon wegzukommen. Und zwar für jeden und jede. Egal, wie man jetzt großgezogen worden ist oder womit man aufgewachsen ist. Und das macht es so schwierig, weil wenn du gerade sagst, genau, wenn der Nationalstaat der Ausgangspunkt meines Denkens ist, dann ist er das. Und das ist ganz schwierig, dann da wieder eine andere Ebene reinzukriegen oder so. Weiß ich nicht, wenn ich 30 Jahre lang gegen Atomkraft bin, dann ist es auch ganz schwierig, mich davon zu überzeugen.
Ja, mich neuen Erkenntnissen zu stellen, ja klar.
Und das ist natürlich bitter, gerade wenn wir dann über Rassismus reden.
Ja, es ist auf der anderen Seite aber auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Erleichterung. Ja? Also weil ich bin bei Rassismus immer der Auffassung, dass man dieses Thema nicht zu sehr moralisieren sollte.
Du unterscheidest ein bisschen zwischen moralischem
und politisch, ja.
Und strukturellem politischem.
Ja, genau. Also wenn ich moralisch argumentiere, dann sage ich, wenn du jetzt was Rassistisches sagst, dann bist du im Grunde ein bankrottes Individuum, weil du auf der bösen Seite der Dinge gelandet bist. Und das sage ich gar nicht. Ich meine, wir kennen das alle aus unserem Alltagsleben. Ja, es gibt drei Leute unterhalten sich da drüben in der Redaktion über ein Thema, von dem du eigentlich nichts verstehst. Du willst aber unbedingt mitreden, weil das man möchte gerne dabei sein. Und plötzlich fängst du an, irgendwas zu erzählen, was du aus den Medien hast oder was dir irgendjemand erzählt hast und so weiter, obwohl du von dem Thema eigentlich nicht wirklich was verstehst. Mhm. Und so funktioniert Rassismus ganz häufig. Ja? Mhm. Da unterhalten sich drei Leute über irgendwas und du willst dabei sein und du reproduzierst irgendwas, von dem du eigentlich nicht wirklich was verstehst und womit du eigentlich auch noch gar keine Erfahrung gemacht hast. Mhm. Ist aber einfacher, das strukturell zu sehen und sich zu fragen, was hat das eigentlich politisch verursacht, als zu sagen, du bist böse. Ja? Mhm. Und vielen Leuten, denen man es erklärt, ja, oder also die haben sogar ein Einsehen. Ja? Nicht alle bleiben dabei. Es gibt auch Leute, die sind wirklich in dem Sinne böse, dass sie ihr Weltbild nicht ändern wollen, aber das ist auch eine Sache, die man aus allen Untersuchungen weiß, dass es ungefähr 10-15% in der Bevölkerung gibt, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben und letztendlich sogar eine Mehrheit, die durchaus Vorurteile hat. Die sind aber nicht alle böse, ja, sondern die sind auch alle, die haben so eine Art banalen Nationalismus oder eine Art banale Art und Weise über Einwanderung und Ähnliches nachzudenken.
Sind die denn überzeugbar noch oder mit Argumenten zu bekommen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja diese erstaunlichen Statistiken, ja. Also wenn man repräsentative Untersuchungen sich anguckt über die berühmte Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit, das sind im Grunde recht primitive Untersuchungsinstrumente, aber nichtsdestotrotz zeigen die, dass also Rassismus im Grunde dort am stärksten ist, wo am wenigsten Leute mit Migrationshintergrund leben. Mhm. Das ist eine ganz erstaunliche Diagnose.
Ja, das ist der Hammer.
Ja? Ganz erstaunlich. Das heißt also, du hast in Sachsen-Anhalt oder in Bayern auf dem Land ganz starke Vorurteile und du hast die in Baden-Württemberg in der Stadt viel weniger. Und das ist sozusagen ein Effekt davon, dass man dann doch irgendwann schon mal was mit Leuten zu tun gehabt hat und die nicht mehr so abstrakt sieht. Ja? Also nicht mehr sozusagen so eine abstrakte Bedrohung hat, wo man in der Zeitung immer gelesen hat, die sind alle ein Problem oder die sind alle, könnten alle Terroristen sein.
Man hat das ja auch oft in Gesprächen mit, weiß ich nicht, entfernter Verwandtschaft oder so, wenn man dann so denkt, oh Mann, das kannst du da jetzt, aber jetzt ist mal gut, jetzt müssen wir das wirklich doch ausdiskutieren, obwohl man es vielleicht vermeiden wollte beim Abendessen oder so. Aber da hat man den Effekt ja auch, dass wenn es dann heißt, naja, die, whatever, Russen, Türken, wer auch immer gerade, sind so und so und die machen ja dies und das und die bekommen ja nur und so. Und dann sagst du, aber hier, euer Nachbar, der ist doch auch, die sind doch auch aus der Türkei, nee, das ist was anderes. So, also in dem Moment, wo es individuell wird, hat man das ja ganz oft, selbst bei Menschen, die ich will es gar nicht mal rassistisch nennen, sondern die da halt irgendwie sehr vorurteilsbelastet sind, dass die plötzlich wird das dann, kriegt das eine ganz andere Ebene, weil nee, der Ali ist okay, den kenne ich ja jetzt auch schon seit 2 Jahren, weißt du, so.
Ja, aber das ist klassisches Muster, also das ist sozusagen, also man nimmt teil an einem Diskurs über ein generelles Problem und die Leute, die einem gegenüberstehen, sind immer die Ausnahme.
Du mir bist geht's ja anders aber, als sie. Mir geht's auch ist, so. Also ich habe, wenn ich zum Beispiel für so Bankmanager, weißt du, die sind wahrscheinlich in Wirklichkeit total nett und das ist bei mir alles nur Vorurteile. Ich kenne einfach nicht genügend. Ach, keine Ahnung. Was hören wir jetzt? Jetzt hören wir Jason Collett. Tao and the Get Down, Stay Down. Ebenfalls mitgebracht, gewünscht von Mark Takasidis, der hier bei uns zu Gast im Studio ist. Und du bist Kreuzberger, du wohnst in Kreuzberg. Und es gibt gerade so große Diskussionen um den Kotti. Jetzt lachst du schon. ist das eigentlich eine wirklich neue Qualität, worüber da gerade geredet wird? Also vielleicht muss man es für Nicht-Berlinerinnen und Berliner mal ein bisschen erklären. Kottbusser Tor ist ein Dreh- und Angelpunkt des alten Kreuzberg 36 irgendwie. Und ich würde sagen, es war, also solange ich denken kann, war das schon immer eine Ecke, wo ja sowohl Drogenumschlagsplatz als auch durchaus interessant für Touristen auch, und da prallen dann schon Welten aufeinander. Es gibt aber in den letzten Wochen irgendwie eine neue Diskussion, eine neue Debatte, was man tun kann, weil ist es schlimmer geworden?
Ja, ich finde schon. Also ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, auch über die Situation hier am Schlesischen Tor. Und ich finde, dass hier sozusagen in den letzten Monaten und so weiter die Kriminalität auch etwas über die Stränge geschlagen hat, abgesehen von den Problemen, mit denen man hier schon öfter oder vielleicht auch schon länger konfrontiert ist. Allerdings, also für meine Begriffe ist es so, dass es in Kreuzberg natürlich auch eine Situation gibt. Am Korpuser Tor ist es so, dass einfach jetzt in den letzten Monaten massiv tatsächlich eine bestimmte Täterklientel aufgetaucht ist, die tatsächlich ganz häufig nordafrikanischer Herkunft ist, wie es so schön ist. Es ist aber auch ziemlich egal, was die für eine Herkunft haben. Jedenfalls treten die relativ massiv auf und die haben sozusagen eine verbringende Form von Gewaltkriminalität mit, die das Korpuser Tor tatsächlich oder auch teilweise andere Gegenden wirklich unsicher macht. Und es gibt in der Politik so eine Sichtweise, ja, wo man sagt, ach ja, das ist der Kreuzberg, ne? Ist das halt so.
Die kommt vom Klar.
Ist ja kein Problem. Und das ist aber auch diskriminierend, finde ich. Ja? Weil also die Geschäftsleute am Korpuser Tor sind natürlich, viele von denen sind türkischer Herkunft, die haben über die Jahre sozusagen in einem extrem schwierigen Umfeld sozusagen Geschäfte dort aufrecht erhalten. Und in dem Moment, wo sozusagen eine Kriminalität auftritt, die für die wirklich bedrohliche Formen angenommen hat, hört denen eigentlich keiner zu. Es gibt einen Konflikt zwischen der grünen Bezirksregierung und dem CDU-Innensenat. Und es wird alles auf dem Rücken dieser Klientel ausgetragen, die offenbar nicht als bürgerlich genug wahrgenommen wird, um hier entsprechende Maßnahmen zu unternehmen. Es geht doch nicht mehr um mehr Polizei oder ähnliches. Ja, es geht darum, sozusagen, dass auch gar, eigentlich wird dem zugeschaut. Ja. Und das, also da könnte man schon fast auch wieder, also wenn man verschwörungstheoretisch ist, könnte man auch fast sagen, nach dem, was in Köln passiert ist und so weiter, wird so eine Situation, manchmal auch so ein bisschen billigend in Kauf genommen, weil da kann man natürlich prima Gesetze verschärfen danach gegen sozusagen die Flucht aus den Bürgerkriegsgebieten, die damit eigentlich gar nicht wirklich was zu tun hat. Aber da ist schon einiges, steht schon einiges auf dem Spiel. Aber ich finde, es ist schlimmer geworden, ja.
Ist denn, also oder anders gesagt, wenn man dich als Berater hinzuziehen würde, was würdest du denn raten in so einer Situation? Ich finde das ja tatsächlich auch sehr, sehr schwierig. Also ich hätte da jetzt auch, wenn ich jetzt Bezirksbürgermeister wäre oder so, ich würde mich auf jeden Fall umgeben mit vielen Menschen, die sich auf nicht politischer Ebene mit solchen Herausforderungen auseinandersetzen, und würde mich erstmal kräftig beraten lassen, wie geht man damit um? Also was kann man da strukturell ändern, damit, was ja auch immer wieder passiert ist, wenn ich irgendwo, genau, mehr Polizei und so, dann verschiebe ich das Problem ja nur.
Ja gut, aber das Problem ist sozusagen, also wenn etwas passiert, es gab ja zum Beispiel sozusagen einen Kneipenbesitzer nähe Görlitzer Park, der irgendwann mal angefangen hat, auf die Dealer einzustechen, ja, weil er sozusagen so ratlos darüber war, was er jetzt da eigentlich noch unternehmen soll, und die Polizei schon so oft angerufen hatte, die ihn am Ende da hängen lassen hat, dass er dann irgendwann zur Selbstjustiz gegriffen hat. Und danach gab es dann einen Großeinsatz der Polizei, und diese Großeinsätze verschieben das Problem eigentlich nur. Ja. Und diese Großeinsätze tendieren dazu, wie im Übrigen auch in Köln und in Düsseldorf, sozusagen dann alle, die die gleiche Hautfarbe oder Herkunft haben, generell unter Verdacht zu stellen. Mhm. Ja, und das ist natürlich überhaupt nicht zielführend, wenn die Jungs aus dem Viertel landen, die nachher auch wieder an der Wand. Sondern es würde natürlich darum gehen, sozusagen einen Polizeieinsatz lokal zu verankern auch. Ja, also irgendwie sozusagen mit den Bürgern hier zusammen sich zu setzen und zu sagen, okay, wir brauchen mehr Polizei, die aber auch lokal permanent sozusagen im Viertel anwesend ist und sich auch, wie soll ich sagen, zivil und differenzierend verhält. Diese Großeinsätze ad hoc haben auch nichts gebracht.
Es gibt ja, ich bin im Bereich der Polizei, muss ich auch sagen, das ist ja das Hübsche, wenn man ein bisschen älter ist, dass man sich noch an ganz andere Zeiten erinnert. Und glaubst du, oder ist es deiner, nee, wir machen erstmal Musik und dann gehen wir damit los, weil es könnte ein bisschen länger dauern. Roger Robinson hast du noch mitgebracht. Wenn ich sage Zane Yen, spreche ich es halbwegs richtig aus?
Das ist eine kamerunische Sprache auch.
Okay, ich
bin, jetzt ehrlich gesagt auch kein
Fachmann. Aber du kannst ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, das ist ein Jeremy Sitson, der nimmt ist einen Teil sozusagen unseres Projektes Heimatlieder aus Deutschland. Das habe ich zusammen mit Jochen Kühling initiiert. Ich glaube, Jochen und ich sind beide passionierte Musikliebhaber, aber in letzter Zeit so ein bisschen, also wir sind auch, glaube ich, beide so wahnsinnig unzufrieden darüber gewesen, wie sozusagen, also dass die Musik, die man dieser Tage hört, so die emotionale Tiefe eines Smartphones hat. Ja, also es ist einfach so langweilig und man kennt es auch alles schon und so weiter. Und wir haben dann überlegt, okay, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und haben uns dann sozusagen mit so eher ursprünglichen Formen von Musik beschäftigt. Und was lag da näher als Folklore? Und das im positiven Sinne jetzt mal. Ja, und irgendwie und wir, also es ist sozusagen so, dass es auch ein verstärktes Interesse international gegeben hat an Folklore, die Schätze, die man aus verschiedenen Ländern gehoben hat, aber in Deutschland sozusagen die Folklore, die nach Deutschland eingewandert ist, eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollen das mal sammeln, ja, wir wollen mal gucken, was eigentlich gemacht wird, und haben dann festgestellt, okay, es gibt wahnsinnig viele Chöre und Bands, alte, ja, erste Generation, aber auch Leute, die jetzt erst angefangen haben, sozusagen im Kontext ihrer eigenen Herkunft regionale Traditionen auszugraben, regionale Musik neu zu gestalten und so weiter. Das haben wir dann aufgenommen, das haben wir hier aufgeführt in der Komischen Oper in Berlin. Das hat mittlerweile irgendwie 20 Mal in verschiedenen Theatern und Opernhäusern gewesen. Wir haben das remixen lassen von sozusagen der Creme. Das deutsche Elektronik Gudrun Gut hat jetzt gerade nochmal für uns Remixe gemacht, und das ist ein Projekt, was einfach so wächst und immer noch besteht, und wir planen jetzt daran weiter. Also, und es macht extrem viel Spaß.
Ich habe immer diesen Effekt, es gibt ja glücklicherweise in Berlin eine sehr breit gefächerte Radiolandschaft und gibt auch deutschlandweit viele Sender, die Musik aus allen Herren Ländern spielen, wie man so schön sagt. Dann gibt es ja auch dieses Multikulti-Ding oder wie nennt man das bei einem Musikbereich.
Weltmusik,
genau, so auch so ein leicht abgestumpfter inzwischen Begriff. Aber ich habe dann oft, wenn ich dann so Songs aus, weiß ich nicht, der kommt dann hier aus Mosambik oder aus Indien oder so, und dann läuft so Musik, wo ich sage, ja, aber so musikalisch gefällt mir das einfach nicht, und frag mich dann immer, ob ich da jetzt vielleicht gerade die Helene Fischer Indiens höre oder so, also ob die so Popkram spielen, der mich jetzt musikalisch auch gar nicht besonders ansprechen muss. Und dann hatte ich so ein Erlebnis, ich glaube, das war beim Apple Music Radio tatsächlich, wo die irgendwie so ein paar britische DJs hatten, und es ging eigentlich um Hip-Hop aus England. Aber die haben dann Hip-Hop-Künstler mitgebracht aus aller Welt, und das war dann krasses Zeug. Mhm. Also da habe ich gesagt, aha, okay, ist doch klar, dass die auf einem technisch gleichen Stand sind wie hier und so, weil die gleichen Produktionsmittel eigentlich vorliegen. Und das war dann plötzlich so der spannende Aspekt der Weltmusik, der mich manchmal so in diesen Radiostationen echt so eigentlich langweilt, muss ich zugeben. Und deswegen finde ich das Projekt hier sehr spannend.
Aber also Weltmusik ist halt auch immer was man, wo man denkt, das kommt irgendwie von außen. Ja? Also so alles, was hier nicht Pop ist, das ist eigentlich Weltmusik und so weiter. Und es ging auch darum zu sagen, das wird ja gerade hier in Deutschland gemacht. Ja, das ist der Bauch von Berlin, den du da gerade hörst, oder der Bauch von Augsburg in Samis Fall. Und das ist einfach sozusagen eine Musik, die hier lebendig ist, ja, und das interessiert uns. Und ich meine, wenn du dir mal anguckst, was deutsche Volksmusik so ist, ich meine, mittlerweile will es nicht mal am Samstagabend noch einer sehen, was da so an bizarrer Show noch geboten wird. Ja, und man könnte sagen, da ist doch jetzt, also da ist doch was passiert. Da gibt es jetzt sozusagen Stücke, die viel interessanter sind und, mhm. und die viel mehr für Deutschland stehen als dieses Zeug.
Sehr schönes Projekt. Wir hören noch was. Ich weiß, aber ob das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Emilio José?
Nee, Emilio José ist ein sozusagen spanischer Kantautor oder wie man das auch immer nennen möchte, der ein Triple-CD-Album gemacht hat, das sich wirklich, also wie soll ich sagen, also das ist der größte, eine der größten Irrsinnsproduktionen, die ich seit langer Zeit gehört habe, mit seiner ganzen Opulenz zwischen Hip-Hop und asiatischer Produktionsweise, wie Stücke dann heißen. Also das ist schon ziemlich irre. Und ich finde, dass die spanische Musik in Deutschland recht wenig zur Kenntnis genommen wird, obwohl es da eigentlich, also wo da eigentlich auch musikalisch national ziemlich viel los ist.
Und obwohl es eigentlich gerade in Berlin ziemlich große spanische Community
gibt. Viele Spanier gibt, die eigentlich davon was mitbringen sollten, ja.
Man merkt das immer, wenn man dann mal irgendwie auf einem Konzert von der Band ist oder so, und dann denkt man so, Alter, hier sind nur Spanierinnen und Spanier.
Ja, ich hab so ein Magazin im Abo, ich kann Spanisch lesen einigermaßen und also es gibt in Spanien so eine Art Specs, die heißt Rock Deluxe, die mir das sozusagen jeden Monat nochmal so präsentiert, okay. was es da alles gibt. Und ich find's jedes Mal wieder interessant und überraschend, was es, also selbst in den Ländern in Europa, die man doch eigentlich so ganz gut zu glauben kennt, dann doch noch an eigenständigen Musiken gibt.
Also dieses Triple-Album, da zieh ich mir gleich mal rein, das klang gerade sehr spannend. Colación Gallega, ne? Ungefähr. Emilio José.
Marc Terkesidis ist Journalist und Migrationsforscher. Für die Süddeutsche, die Zeit und den Freitag schreibt er über Jugend und Populärkultur, genauso wie über Migration und Rassismus. Regelmäßig auch geballt in Büchern, wie 2015 in seiner Gesellschaftskritik Kollaboration. Wenn er nicht gerade schreibt, lehrt er an der Uni in St. Gallen oder leitet Projekte. Beim Musikprojekt Heimatlieder aus Deutschland singen 35 bis 70 Einwanderer Lieder, die ihnen ein Heimatgefühl geben. Heute ist er zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Journalist und Migrationsforscher Marc Terkesidis.
Und genau dieser ist zu Gast hier bei mir in der Sendung Flux FM Spreeblick jeden Sonntag 10 bis 12 Uhr, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr danach. Leider dann ohne die gesamte Musik aus GEMA-Gründen nachhörbar im Internet. Deswegen müsst ihr halt live oder so pseudo-live am Montag dann dabei sein. Merkt's euch, schreibt's euch hinter die Ohren und so weiter. Mein Name ist Johnny Häusler, schön, dass ihr weiter zuhört. So, Marc, jetzt gehen wir doch nochmal zurück zur Polizei. Ich habe versprochen, dass ich auch noch dazu noch was sagen wollte. Es gab ja mal Zeiten, da hieß es, die Polizei dein Freund und Helfer. Da lachen jetzt ganz viele Menschen am Radio und denken, ha, so ein Blödsinn, weil man ja inzwischen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich auch in Kreuzberg irgendwie ewig gelebt habe, jetzt immer noch in Kreuzberg arbeite und in der Nähe wohne wenigstens von Kreuzberg und so und im Herzen Kreuzberger bin, seien wir ehrlich. Aber so Polizei mit Präsenz auf der Straße, die mir nicht ein schlechtes Gewissen macht oder ein komisches Gefühl vermittelt, sondern die einfach da ist und ich weiß, Alter, ja, wenn hier irgendwie was ist, dann kommt der mal vorbei, gucken oder so. Oder der hilft auch tatsächlich mal in ganz anderen Fällen oder so. Gibt es da einen Weg hin zurück? Oder bilde ich mir das ein, dass als ich ein junger Mensch war, dass das mal so war? Es gab mal die Kontaktbereichsbeamten. Ich glaube, das war in den 70ern. Da hat man gesagt, wir müssen die Polizei, die einzelnen Polizisten, die Beamten und Beamtinnen wieder zu Teilen der Bevölkerung machen. Und ich bilde mir ein, dass das auch funktioniert hat. Und dann wurde das irgendwann wieder alles gestrichen. Also wir haben auch die Knöllchen verteilt, klar. Aber das wurde irgendwann wieder gestrichen aus Kostengründen. Und danach setzte eigentlich so eine Mauer ein zwischen Bevölkerung und Polizei, habe ich den Eindruck. Oder ist das so nur so meine Sichtweise?
Ja, also es ist schon so, dass sich die Polizei sozusagen aus den Vierteln stark zurückgezogen hat. Also ich meine, die Kontaktbereichsbeamten sind jetzt was in Kreuzberg wieder eingeführt wird gerade. Und wo man auch sagt, okay, das ist eine Krisenintervention, die aber eigentlich natürlich was Permanentes sein sollte, weil wir können uns eine Gesellschaft vorstellen, in der sozusagen man die Kriminalität gesellschaftlich gelöst hat und die Polizei nicht notwendig ist. In der Gesellschaft leben wir aber leider nicht und ich sehe sie möglicherweise zu meinen Lebzeiten auch nicht unbedingt kommen. Heißt ja nicht, dass ich mich politisch nicht dafür einsetze, aber so lange brauche ich möglicherweise auch die Polizei. Ja? Also weil ich habe kein Interesse daran, Selbstjustiz zu üben. Ich meine, ich bin vor der Straße, ich bin tatsächlich angetanzt worden und habe jemandem mein Portemonnaie wieder aus der Hand nehmen müssen. Ja? Also irgendwie, das brauche ich alles gar nicht nachts um 4. Ja? Also das ist wirklich nicht was, was ich gerne möchte. Und
ich habe so rund um den Girlie auch schon mal die ein oder andere
Situation
gehabt.
Genau. Und ich brauche auch ehrlich gesagt keine Leute, die mir an den Hauseingang pissen oder teilweise sogar Schlimmeres tun. Also irgendwie so, ich habe dreimal Kot vor der Haustür gefunden. Alles brauche ich auch nicht. Ja? Das könnte man auch alles verhindern. Und da muss man auch teilweise das Verhalten der Touristen möglicherweise einregulieren, die denken, das sei hier alles Ballermann. Also ich habe gar nichts gegen eine Präsenz, eine sozusagen zivile Präsenz der Polizei. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, also wir müssen auch nochmal über NSU reden in dem Zusammenhang. Mhm. Ja, also dass wir eine Polizei haben, die offenbar, oder Sicherheitsbehörden haben, die offenbar nicht in der Lage waren, neuen Morde an Leuten mit Migrationshintergrund als das zu erkennen, was sie waren, nämlich rassistische Taten. Und da stimmt in der Wahrnehmung und auch in den Handlungsroutinen sozusagen der Polizei nichts.
Und da hat sich ja offensichtlich, wenn man sich...
nichts geändert.
Genau.
Ja,
wenn man
das sich
so die jüngsten Geschehnisse anguckt und...
ja, wenn man... Ja, genau. Das halte ich auch für ein richtiges Problem. Ich meine, kurz nachdem der Bericht auf Bundesebene des Ausschusses abgegeben worden ist, gab es mal eine Diskussion über strukturellen Rassismus. Die ist dann aber ganz schnell sozusagen abgebogen worden. Aber ich wüsste mal gerne, was sozusagen die Polizeiausbildung für Konsequenzen aus NSU gezogen hat. Das sehe ich nicht. Und das finde ich problematisch. Die Polizei ist teilweise sehr darum bemüht, sozusagen sich auch personell zu verändern, mehr Beamte mit Migrationshintergrund und so weiter, weil die wollen schon irgendwie nah an der Bevölkerung sein, repräsentativ für die Bevölkerung sein. Aber in der Beziehung fehlt doch einiges. Ja. Also, und wenn ich mir dann nochmal neue Bundesländer und so weiter angucke, dann muss ich sagen, da habe ich Leute, die haben noch nie in ihrem Leben darüber nachgedacht, was Polizeidienst eigentlich bedeutet oder warum sie bei der Polizei sind, was das, was sie sozusagen für eine Macht haben und so weiter und so weiter.
Gar nichts. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der im in der früheren DDR aufgewachsen ist und der sagt, also ja, Polizei in Sachsen, das ist aber ein alter Hut, das war schon vor Mauerfall so und so. Mhm. Also da gibt's ja offensichtlich, oder muss man ja gar nicht so weit denken, diese strukturellen Probleme, die gibt's doch ewig. Man ist ja, ich bin ja fast gelangweilt schon davon, weil ich, nehme ruhig Ende der 70er so, dieses Thema auf dem rechten Auge blind und so, ob das jetzt Polizei oder auch Justiz ist und so, das ist, solange ich darüber nachdenke, solange ich lese, und das sind ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte. Und wenn da so gar nichts passiert ist offensichtlich und wenn es einfach so weitergeht und man den Eindruck hat, da haben keine strukturellen Veränderungen oder einfach ein Umdenken stattgefunden, dann ist das schon bitter, weil man irgendwann an den Punkt kommt, auch wo man denkt, da wird sich auch nichts mehr ändern.
Naja, ich weiß nicht, ob sich gar nichts geändert hat. Ja, also ich meine, ich muss ja sagen, dass ich immer wieder, also meine Frau war immer bei der Antifa, ja, und wir haben immer darüber argumentiert, wie die Rolle der Polizei eigentlich ist. Mhm. Und nach NSU muss ich ja sagen, jede Verschwörungstheorie
hat schon krass, oder?
Richtig. Ja. Also das ist bitter. Das ist ja schon, das war schon schlimm für mich. Ja. Also dass ich sozusagen, also dass sich das so erwiesen hat. Ja. Also und aber auf der anderen Seite, ich bin mir nicht darüber im Klaren, auf dem rechten Auge blind, ob das so stimmt. Also das ist jetzt in den alten Bundesländern glaube ich nicht, dass die Polizei in weiten Teilen sozusagen irgendwie rechtsextreme Auffassungen hat oder tatsächlich sozusagen rechtes Gedankengut einfach so toleriert, sondern das sind einfach so gewisse Routinen. Zum Beispiel, wen halte ich denn für delinquent? Ja, also wenn ich jetzt drei Leute deutscher Herkunft sehe, die ganz offensichtlich hell sind, was sehe ich da? Oder wenn ich drei Leute mit Migrationshintergrund sehe, ja? Also die drei Leute mit Migrationshintergrund, habe ich da mehr Verdacht als bei den anderen. Ja, und das ist sozusagen diese Idee, wer delinquent ist, ja, die ja auch bei den NSU-Sachen nochmal so eine Rolle gespielt hat, das ist ein ganz entscheidender Punkt und daran wird nicht gearbeitet. Und das finde ich problematisch. Allerdings, wie gesagt, also je höher man kommt in der Polizei, desto größeres Verständnis trifft man dann auch teilweise an. Ja, also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man da noch was dran machen kann, weil die Einwanderungsgesellschaft, die geht so schnell nicht wieder weg.
Womit wir schon beim nächsten Thema sind. Hören wir erst noch mal ein bisschen Musik und dann gehen wir noch mal auf die Einwanderungsgesellschaft ein. Das hier ist, kommt von, hast auch du ausgewählt, Mo Colors, oder spricht man es anders aus?
Ja, Mo Colors.
Mo Colors. Marc Takacidis ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick. Er ist Migrationsforscher, Psychologe, Autor, was habe ich vergessen? Journalist. Sascha Lobo hat in seiner Bio stehen gehabt, glaube ich, immer, und noch ein paar ausgedachte Berufe.
Ja, ich habe immer Schwierigkeiten. Ich hab immer noch Schwierigkeiten, meinen Eltern zu erklären, was ich eigentlich mache im Leben.
Also ich höre dich. Geht mir nicht anders. Aber es ist ja auch toll, eigentlich. Also für die Eltern natürlich nicht, aber. Genau, die Einwanderungsgesellschaft hatten wir gerade so ein bisschen als Stichwort. als, ich war neulich unterwegs im Zug und war dann am Frankfurter Hauptbahnhof und habe dann so ein paar Minuten Zeit gehabt und stand da so rum und habe gedacht, ist schon, das ganze Gesamtbild hat sich schon stark verändert. Also ich würde sagen, ich habe so eine Weile so ein bisschen im Kopf durchgezählt und so und habe gedacht, also so, ich würde sagen, hier sind jetzt so mindestens 80% Menschen mit Migrationshintergrund, die jetzt nicht von Zug zu Zug unterwegs waren, sondern die da standen und nichts zu tun hatten. So. Und das war schon komisch, muss ich zugeben, weil ich plötzlich gedacht habe, so krass, das gesamte Bild, also jetzt ist ein Hauptbahnhof sowieso immer, da gibt es ganz viele Nationalitäten und Menschen unterschiedlichster Herkunft, die da rumrennen und so. Da gab es aber wenig Rumgerenne, sondern da gab es eine Menge Rumgestehe und dann ist Frankfurter Bahnhof natürlich auch nochmal so ein extra Thema. Aber habe ich schon festgestellt, dass sich das Bild, so was man da so kriegt, plötzlich doch stark verändert hat. Und Migrationsgesellschaft ist natürlich das, was passiert jetzt gerade. Das muss man wissen und da müsste man eigentlich auch schon in den letzten Jahrzehnten gewusst haben, weil es gab ja eine Menge schlauer Leute, die das alles vorher gesagt haben und so. Jetzt sind aber doch alle huch überrascht, da kommen ja Menschen aus anderen Ländern. Auch da an dich die Frage, was hast du den Eindruck, dass wir oder dass Europa genug darauf vorbereitet war? Wie siehst du das Theater, was da gerade abläuft mit den Grenzschließungen und mit den Streits innerhalb des Schengen-Bereiches? Siehst du eine Möglichkeit, eine Lösung, vor allen Dingen auch für diese Menschen, die in aller Not hierher kommen?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz auf die Situation zurück. Also die stellt sich für mich natürlich quasi anders dar. Ne? Ich meine, ich habe ja so eine generalisierte Südländerfresse. Ja, also irgendwie so, ich kann sozusagen die gesamte Peripherie Europas und arabischen Raum bereisen, ohne jemals aufzufallen, was sehr angenehm ist. Und ja, ich war kurz im Libanon. Also Leute sprechen mich auf Arabisch und fragen mich am Weg. Und insofern, aber ist der Blick auf diese sozusagen 80% Migrationshintergrund so einer, wo ich gar nicht das Gefühl habe, dass mir da jetzt so irgendwas Bedrohliches...
Nee, ich habe mich auch selbst beobachtet, aber gemerkt, wie ich das plötzlich feststelle.
Ja, klar. Und das ist, also ich war kürzlich in Rüsselsheim, ja, so nur wegen des Vortrags und da hatte ich auch so, also da war sozusagen das ganze Stadtbild auch eins, wo quasi wirklich Leute deutscher Herkunft absolut in der Minderheit waren, aber wo das auch gar nicht, also ich meine, das ist ja nichts Furchtbares, ja, also irgendwie so tatsächlich sprechen all diese Leute ja auch Deutsch, ja, die sind alle schon sehr lange hier ansässig, die führen alle sozusagen im Alltag, glaube ich, leben die alle kommod miteinander oder vielleicht auch nur nebeneinander her, ja, Rüsselsheim ist auch so eine kleine Großstadt aufgrund von Opel und das ist ja was, wo ich auch sagen würde, ja, das ist das neue Deutschland, ja, das muss man auch gestalten, aber so schlecht läuft es doch eigentlich gar nicht.
Nee, aber es ist schon noch was anderes, weil ich bin, wie gesagt, Kreuzberg 15 Jahre.
Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass du das behauptest.
Nee, aber also das zum Beispiel empfinde ich auch eher, finde ich super. Also da merke ich immer wieder, wenn ich so in so Kleinstädten bin, dass es mir fehlt. Oder weiß ich nicht, wenn ich zwischendurch Schulen sehe, an denen ich nur scheinbar Schulkinder deutschsprachiger Herkunft sehe, dann denke ich, hier stimmt irgendwas nicht. Aber deswegen fiel es mir auf, bei mir selber irgendwie, der wirklich da mit diesen Situationen, mit diesem Mischmasch total aufgewachsen ist, irgendwie fiel es mir da am Hauptbahnhof schon auf, weil das waren eben nicht Menschen, die da irgendwie nach leben und ihr Geschäft betreiben, sondern so auch die Gespräche und das, was so gegenseitig zugerufen wurde, so von einem Bahnsteig zum anderen und so, das, ja, plötzlich habe ich so gedacht, Alter, ich verstehe kein Wort um mich rum, was ja auch nicht schlimm ist, aber ich habe es bei mir selber einfach festgestellt, ich plötzlich da stand und gesagt habe, irgendwie ist das schon anders als letztes Jahr zum Beispiel.
Ja gut, ich meine, es kommt, also ich finde ja, also die lustigerweise hat das Statistische Bundesamt ja irgendwann mal angefangen, sozusagen Leute mit Migrationshintergrund zu zählen und momentan ist es so, dass in allen Städten der alten Bundesrepublik im Grunde die Kinder mit Migrationshintergrund bei den unter 6-Jährigen in der Mehrheit sind. Mhm. In Frankfurt 70%. Mhm. Also 2/3 der Kinder, die demnächst in Frankfurt in die Schule kommen, haben mindestens einen Elternteil, das selbst noch nach Deutschland eingewandert ist.
Okay,
also
sind meine 80%
der demografische Wandel, ja, ist wirklich schon dramatisch, ja. Also und auf denen muss man sich natürlich auch einstellen. Ja? Und natürlich Regionen, in denen, ich meine, der gute Buschkowski hier in Berlin hat ein Buch geschrieben, Neukölln ist überall. Und man kann sagen, Neukölln ist nicht überall. Neukölln ist genau in Neukölln. Hm. Ja, und da betrifft es auch nur bestimmte Straßenzüge, das, was der dargestellt hat. Und ansonsten, wie gesagt, also Stuttgart ist eine der wirtschaftlich prosperierenden Städte Deutschlands. Und die haben genau diese 70% und die haben jetzt schon 45% sozusagen aktuell in Bezug auf die gesamte Bevölkerung. Das heißt, die Leute, die jetzt dazukommen, treffen auch schon auf eine Gesellschaft, die schon längst verändert ist und wo sozusagen es vollkommen anders zugeht als noch vor 30 Jahren oder noch eben weiter zurück. Und ich meine, du hast eben gesagt, also was kann man da machen? Also ich meine, ich würde mir tatsächlich Politiker wünschen, ja, die etwas längerfristiger denken, ja. Oder? Also im Moment haben wir wirklich so einen Haufen Politiker, die so wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend rennen. Irgendwo ist was explodiert und dann rennt man so durch die Gegend und macht irgendwelche Gesetzesverschärfungen oder dies und jenes und dann lässt man Leute rein und dann will man sie doch wieder loswerden. Mhm. Und so, ich meine, das gibt ja ein Bild ab, das ist einfach schrecklich. Also wo ist der Plan?
Ja, also und das ja, ist, man wünscht sich einfach nur eine Person, die vielleicht auch nur beauftragt wird. Irgendwie jetzt der, weiß ich nicht, es gibt ja Migrationsbeauftragte massig, aber man wünscht sich so ein Gesicht, was man öfter mal sieht und was gelassen und ruhig darüber redet, dass man mit vielen Experten gemeinsam schon seit Jahrzehnten am besten irgendwie an einem Plan sitzt oder so. Genau, es fehlt so ein Plan und diese Planlosigkeit verunsichert, glaube ich, dann Teile der Bevölkerung, ja. Teile dessen, was ich sagen werde, könnte sie jetzt beunruhigen. Also da tritt dann so eine Verunsicherung in Kraft, wenn man den Eindruck hat, die Politik ist es auch. Die ist auch verunsichert.
Ja, die ist ja auch verunsichert. Also irgendwie und fast ist man, also ich hab kürzlich mit dem Kollegen Elmar Falani so einen Artikel geschrieben, wo wir gesagt haben, wir brauchen ein Ministerium für Migration, internationale Zusammenarbeit und interkulturelle Öffnung sozusagen. Ja, also wo man das alles mal zusammendenkt, weil Migration ist sozusagen eine transnationale Angelegenheit. Also ganz viele von den Syrern, die in den letzten Jahren gekommen sind, wollten direkt weiter nach Schweden. Warum? Weil sie Leute in Schweden kennen. Das heißt, es gibt sozusagen ständig Netzwerke, die auch längst über Grenzen hinweg funktionieren und damit muss man einfach auch kalkulieren. Ja? Also und das ist aber das, was Politiker einfach leider gar nicht verstehen. Also das ist einfach, die denken sozusagen national begrenzt. Ja? Und das funktioniert bei diesem Thema einfach überhaupt nicht. Und leider ist es auch wirklich so, also das, was, also Thomas de Maizière ist so ein gutes Beispiel dafür, der leider Innenminister ist, der einfach gar nichts versteht. Also der ist eine der traurigsten Gestalten, die deutsche Politik zu bieten hat.
Das lassen wir so stehen. Alter, wenn ihr nicht extrem gute Musik serviert bekommt, heute nochmal speziell, sowieso immer, aber nochmal speziell in dieser Ausgabe. Ich mache mir hier lauter Striche auf meinen Musikfahrplan, so nennen wir das hier. Und sagt, da muss ich nochmal ein bisschen nachhaken, nochmal mehr reinhören. Alain Peters, Ressler Maloja?
Ja, die Maloja ist eine Musik, die auf dem französischen Überseedepartement La Réunion gemacht wird. Und die hat in den 70er Jahren sozusagen so eine Neuentdeckung erlebt. Und Alain Peters gehörte zu den Leuten, die das mit Daniel Varrot und anderen sozusagen nochmal neu erfunden haben. Maloja. Aber Alain Peters ist irgendwie eine tragische Figur. Der hat irgendwie eine ganze Menge unglaublich schöner Stücke gemacht und ist auch sozusagen sehr bekannt noch in La Réunion, aber der hat sich einfach zu Tode gesoffen. Also der hat sich buchstäblich zu Tode gesoffen. Es gibt so ein letztes Konzert von ihm, wo er nochmal aufgetreten ist, nachdem man ihn schon ganz lange nicht mehr gesehen hatte, also wo er wirklich wie so ein Kind auf die Bühne geführt wird, also und dann so singt und das ist echt eine ganz tragische Geschichte. Aber ganz großartige Musik.
Ist ja leider oft so.
Es kommt vor, sagen wir
so. Oder nicht oft, aber es kommt vor. Ich hatte übrigens an diesem Frankfurter Bahnhof dann ein längeres Gespräch, weil diese Minuten hatte ich tatsächlich ein längeres Gespräch noch mit jemandem, weil du gerade vom sich Todtrinken redest. So einer der Leute, die einem um Geld anhauen irgendwie. Und ich habe dann gedacht, komm, ich plaudere mal mit dem ein bisschen. Der kam an und meinte, Sie können mir jetzt auch was zu essen kaufen, damit Sie wissen, ich steck das nicht in Alkohol oder Drogen oder so. Ich sagte, nee, hier sind 2 Euro irgendwie. Und ehrlich gesagt, was du da jetzt genau mitmachst, um irgendwie über die Runden zu kommen, so musst du schon selber wissen irgendwie. Und auch Leute, die an Drogen hängen, sind ja dann vielleicht manchmal eher zu bemitleiden irgendwie. Und dann, nee, da war für ihn völlig klar. Also er hat auch gesoffen früher, davon ist er aber runter. Aber mit 2 Drogen, da muss man ja echt vorher wissen, worauf man sich einlässt. Das war eine interessante Diskussion, was jetzt schlimmer ist, Alkohol, Drogen, welche Drogen und so. Naja, aber waren ein paar nette Minuten. Wo waren wir gerade? Achso, wir waren bei der Unfähigkeit von de Maizière, bei dem Unwissen von de Maizière, haben wir schnell abgehakt im Ansatz. Das Furchtbare ist doch, es gibt ja Bücher ohne Ende über Stadtentwicklung, wie sich das Leben von Land zu Stadt verändern wird. Migrationsforschung und so, das gibt es ja alles schon so ewig lang und man hat den Eindruck, dass Politik immer so ganz kurzfristig reagieren muss im Moment. Sowieso ist die Art, wie wir regiert werden, ist ja auch ein Thema von dir. Und da habe ich, ich glaube, es war auch ein Stück aus einem Vortrag oder Interview oder so, was ich sehr spannend fand von dir, weil das auch sowas ist, worüber ich zwischenzeitlich immer grübel, dass wir einerseits so durch diese Neoliberalisierung dazu erzogen worden in den letzten Jahren, kümmert euch mal selber. Mhm. Also Versicherung und Altersvorsorge oder so, dieses Sozialsystem zerbricht so, weil es wahrscheinlich auch gar nicht mehr funktionieren würde rechnerisch. Deswegen hat man früh dafür gesorgt, ausnahmsweise mal früh dafür gesorgt, dass man alles schön selber macht. Und du hast es auch schön gesagt, also wir kümmern uns selber um alles Mögliche und sehen zu, dass wir versichert sind, Steuern, aber wir kriegen dafür so wenig. Mhm. Also nicht im monetären Sinne, sondern wir kriegen an Kollaborations-, an Mitgestaltungsmöglichkeiten auch politisch sehr wenig.
Ja, das war jetzt das letzte Buch, was ich gemacht habe, was dann den Titel Kollaboration getragen hat. Das ist natürlich so ein Wort, das ist auch so ein Schockwort, ja, also Kollaboration, denkst du an Zusammenarbeit mit den Nazis, aber Collaboration im Englischen heißt einfach nur Zusammenarbeit. Mhm. Und es ging genau von dem Gedanken aus, ja, also den du jetzt geschildert hast, also Was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir jetzt eigenverantwortlich sind? Ja, 20 Jahre Predigt, Eigenverantwortung und mittlerweile kümmerst du dich um alles, ne, über die Bildung deiner Kinder, kümmerst du dich selbst um deine Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Und tut der Staat aber eigentlich sozusagen so, als sei der eigenverantwortliche Bürger nicht vorhanden, dann wenn er autoritär weiterplant, wie er das immer getan hat. Und ich meine, der größte Protest in Deutschland in den letzten Jahren war Stuttgart 21 und das war so ein Beispiel dafür, ja, also wo einfach autoritär über die Leute hinweg geplant worden ist. Obwohl die Leute echt was dazu zu sagen haben. Mhm. Also ich meine, ich war ja so überrascht davon, als ich diese von Heiner Geißler moderierten Gespräche gesehen habe, wie viel diese Leute, so ganz normale Leute, wie viel die über die Bahn wissen. Ja? Das war ja unglaublich, was die da für ein Wissen mitbringen. Also das sind ja keine Leute, die dumm sind. Ja? Also das ist wirklich erstaunlich, was Leute teilweise über sozusagen Stadtentwicklungsprozesse und so weiter wissen oder was die auch so für ein spezielles Wissen haben und das wird einfach nicht abgerufen. Mhm. Das heißt, Leute treffen Entscheidungen in der Verwaltung, die ja oft auch einfach Dinge so machen, wie sie die schon seit 30 Jahren gemacht haben. Ja, wir kennen die Lehrer, die sagen, ja, ich mache das hier schon seit 30 Jahren so, wenn du eine Kritik an dem hast und dann denkst du, um Gottes Willen, genau da ist das Problem, ja, dass du irgendwie in einer veränderten Welt seit 30 Jahren das genau machst, das ist nicht positiv. Ja. Und da gibt es halt natürlich auch viele Verfahren, die man anwenden kann, ja, aber es ist natürlich viel interessanter, in diese Kollaborationsprozesse reinzukommen und dieses Wissen sozusagen abzurufen und sich zu überlegen, wie man sowas auch finanziert, als das Geld nachher dafür auszugeben, sich die Proteste sozusagen vom Leib zu halten mit Hilfe der Polizei. Also das scheint mir nicht mehr angemessen zu sein. Ja. Und wir können diese Konflikte überall sehen, dieser Tage.
Hast du eigentlich den Eindruck, dass das so bevölkerungsweit ist das was, oder anders angeknüpft, ich habe den Eindruck, dass das sich durchsetzen des Neoliberalismus, wie immer man den jetzt definieren will, weil da gibt es ja auch verschiedenste Definitionen für, aber das, worüber wir gerade geredet haben, dass das auch so eigentlich eher so klammheimlich passiert ist. Also ich habe es neulich schon mal erwähnt und das ist leider so ein wahnsinnig langweiliges Thema, aber mir fällt das so nach und nach auf. So bei Krankenversicherung, ganz simple Sachen. Also dass man irgendwie in bestimmten Abständen auch mal seine Brillengläser erneuert gekriegt hat oder dass man nach einem Zahnarzt irgendwie glücklich war, weil die Zähne wieder in Ordnung war, ohne eine Rechnung über 2000 Euro zu kriegen und so, das ist vorbei. Also das ist Zahnarzt, da wird noch 70 Euro zugegeben, egal wie nachher bei einer ganz normalen gesetzlichen Krankenversicherung. Brille, das kriegst du gar nichts mehr zu. Das zahlt man alles selber, zahlt aber trotzdem noch in dieses System ein und fragt sich wirklich, ab wann ist denn das eigentlich so? Also speziell, wenn man jetzt nicht jede Woche zum Arzt rennt oder so.
Ja, das hat sich so schleichend durchgesetzt, auf jeden Fall. Wobei, aber natürlich, also ich finde, dass wir mittlerweile, also sozusagen so eine ungute Koalition haben aus diesem neoliberalen Denken und den Strukturen, die da vorher waren. Ja? Also und ich meine, die Linke hat in Deutschland im Grunde seit den 90er Jahren vor der Durchsetzung des Neoliberalismus gewarnt und hat aber immer so getan, als wäre der schon da. Ja, und der ist aber nur genauso da, wie du es beschreibst. Ja? Also irgendwie so, du musst da noch einzahlen, während du da schon keine Leistung mehr bekommst. Und ähnlich, also das ist so eine Kombination aus vielen Dingen und Deutschland ist eben auch oft einfach eine Gesellschaft, die dann auch so neofeudal Fall ist. Ja, also hier entscheidet der Familienhintergrund sehr stark darüber, was du später mal in deinem Leben wirst. Mhm. Und das ist eben mit neoliberalen Leistungsvorstellungen überhaupt nicht zu vereinbaren. Ja, also ich habe oft so eine, also ich glaube gar nicht, also gut, wenn es eine Bewegung gäbe, die sozusagen diesen Neoliberalismus bekämpfen würde, und ich bin auch dafür, das teilweise zu tun, da wo es zum Beispiel um Grundbedürfnisse geht, ja, mhm, zum Beispiel Wohnen. Mhm. Also da kriege ich ja, das ist irgendwie einfach so richtig Hass. Ja. Also Vonovia in der, oder die Deutsche Eddington als aktiennotiertes Unternehmen, das ist wirklich eine schreckliche Entwicklung. Ja. Also weil sozusagen dann ist sozusagen, werden Grundbedürfnisse derart sozusagen kommerzialisiert, das ist nicht mehr tragbar. Ja. Also das finde ich. Aber auf der anderen Seite hat Neoliberalismus natürlich auch eine Seite, wo ich sagen kann, okay, in der Argumentation kann ich auch dafür sorgen, dass noch ältere Strukturen nochmal überdacht werden, wenn ich sage, okay, hier Leistung, kein Problem, ja. Aber irgendwie, wenn diese Leistung gar nicht irgendwo hinführt, sondern nur diese neofeudalen Dinge darüber entscheiden, was du später wirst, dann nicht mehr.
Ja, da passen zwei Dinge nicht zusammen. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, man muss eine eigene Verantwortung übernehmen für das, was man so treibt und tut und bla, das ist alles okay. Und bin ich auch gewöhnt, sagen wir so. Aber ich finde ja trotzdem auch immer noch das Prinzip eines Sozialsystems irgendwie, in das alle einzahlen, damit die, die es brauchen, dann was davon haben und so, finde ich schon auch nicht falsch. Ob das jetzt rechnerisch noch funktioniert, weiß ich nicht im Moment, scheinbar ja nicht. Und dann müssen wir halt mehr Kinder kriegen. So. Ist jetzt auch schwierig.
Gar nicht, aber
mit Gewalt
ich meine,
durchzusetzen,
also,
aber.
Man kann jetzt auch, also ich glaube, dass es gibt da so ein kompliziertes Gesamtbild, ja, aber irgendwie es ist natürlich auch so, dass einfach teilweise doch auch viel Geld da ist, ja, also irgendwie so dieses Geld einfach auch nicht besonders sinnvoll ausgegeben wird, ja, also ich meine, ich will mich jetzt gar nicht auf so eine Wutbürger-Diskussion hier stellen, von wegen Steuerverschwendung,
ja, aber das ist, man das könnte Tote, man Dinge, gerät dann in das Fahrwasser,
ja, ne?
Man
genau,
sitzt dann plötzlich so, Diskussionen sind wirklich immer schwieriger geworden, weil man auch gleichzeitig immer vermeiden will, dass man plötzlich genau in so eine Wutbürger Ecke kommt, also scheiß Versicherung und so,
ja, genau.
Will man ja auch nicht. Aber trotzdem gibt es so Punkte, wo ich manchmal denke, ja, da stimmt irgendwas nicht.
Ja, aber ich glaube, es ist auch eine, also was ich vermisse an der Gesellschaft ist sozusagen der Wille zu ernsthaften Reformen, ja, und zu Reformen, die man nicht nur macht, indem man irgendwas addiert auf was schon mal da war, ja, also du behältst die alte Krankenversicherung, aber du drehst an drei Stellschrauben, was das Ganze zu einem teilweise auch zu einem Horrorszenario macht, weil das alles nicht mehr richtig funktioniert, so wie der Berliner Flughafen, ja, also du machst hier noch eine Veränderung, da eine Veränderung, am Ende passt das Ganze nicht mehr, ja. Sondern ich muss mir richtig Mühe geben, Reformen auch sinnvoll zu implementieren. Ja? Und ich glaube, das kann man auch der Bevölkerung erklären, dass man sowas tut. Und wenn man dann ein gewisses Durchhaltevermögen hat, also die Leute können das auch nicht mehr hören, dieses Gelaber also von Leuten, die nicht wirklich was sagen, aber dann doch irgendwie uns sich durchstellen, hier noch ein Kompromiss und da noch ein Kompromiss.
Ich bin sowieso davon überzeugt, also, dass wir sind ja alle nicht blöd. Also es gibt vielleicht auch ein paar Blöde, weiß ich nicht, aber es macht ja nichts. Vielleicht gehöre ich sogar dazu. Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall sehr viel schlauere. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, wenn man sich hinstellt und sagt, wir haben Folgendes vor, weil das wird in zwei Jahren dahin führen und in fünf Jahren dahin und in zehn Jahren für eure Kinder dahin, ist das durchaus, dass man das, ja, das kann man schon machen und das verstehen Menschen auch. Also es ist ja nicht so, dass jeder nur sagt, ich und zwar heute, sondern ich glaube auch daran, dass das grundsätzlich Leute schon zuhören und auch genau mitbestimmungsfähig sind oder mitentscheidungsfähig sind. Oder sich vielleicht auch, wenn sie wissen, davon habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, dann auch raushalten, auch okay.
Es zeigt auch, dass, also lustigerweise ist es so, dass zum Beispiel Leute gar nicht so ungern Steuern bezahlen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie auf der einen Seite eine gewisse Mitbestimmung darüber haben, was mit ihren Steuergeldern gemacht wird, und auf der anderen Seite das Gefühl haben, dass sie sinnvoll ausgegeben werden. Und in Deutschland haben sie gerade beides nicht. Ja?
Nee, das ist ein bisschen,
das ist etwas traurig.
Es scheint nur darum zu gehen, dass man eben da irgendwie auf schwarze Nullen irgendwo hin will und keine Neuverschuldung und so. Und wenn man sich dann immer die verschiedenen einzelnen Punkte anguckt, jetzt sind wir doch in so einem Stammtischgespräch drin, so ein bisschen.
Aber, Stammtisch mehr.
Das, wenn man so guckt, Krankenkassen erwirtschaften, weiß ich nicht, wie viel Zillionen Überschüsse, die sie natürlich brauchen, weil die nächsten Jahre werden hart. Da wird keine Neuverschuldung gemacht und so. Und ich dann aber, genau, und ich bleibe bei diesen banalen Beispielen, als jemand, der gesetzlich versichert ist, dann wirklich irgendwie diese massiven Rechnungen präsentiert. Das ist immer eben Monatsgehalt, zwei Monatsgehälter, die man irgendwo herkriegen muss, wo gleichzeitig in der Post aber das Darlehen liegt, was man ganz günstig angeboten kriegt von der XY-Bank und so. Dann denke ich, Leute, ey, nee. Mhm. So, dann kannst du mir gleich noch, wir machen jetzt erstmal Musik, dann kannst du mir noch, ich glaube, ein Take haben wir noch und dann kannst du mir nämlich noch erzählen, wohin wir auswandern sollten, wo es schöner ist auf der Welt. Ebenfalls gewünscht, mitgebracht, ausgewählt von Marc Takasidis. Das war Sound of Endless River von Olivier Bourget.
Bourget, genau.
Das letzte Buch war
Kollaboration.
Kollaboration, genau. Das ist letztes Jahr rausgekommen. Ne? Mhm. Gibt es auch noch, ist bei Surkamp, richtig?
Mhm.
Und lege ich euch jetzt mal einfach alle ans Herz. Ihr könnt ansonsten, wenn ihr noch mehr von Marc hören wollt, was ich euch ebenfalls empfehle, YouTube ist dein Freund in dem Fall. Da kann man irgendwie eine Menge, ich habe wirklich viel Spaß gehabt dabei und habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut wegen dieser Vorrecherche. Und das, du hast mich nicht enttäuscht, will ich mal so sagen.
Das freut mich.
Ich habe gerade gesagt, wohin sollen wir denn auswandern? Weil du gesagt, so ein bisschen in dieses so über Deutschland Gemecker und so. Und ich habe aber den Eindruck, es ist ja nicht so viel anders als in anderen Ländern oder sogar hier an einigen Stellen noch ganz okay, wenn wir ehrlich sind. Aber hast du den Gedanken nicht auch schon mal gehabt? Und man könnte ja auch noch mal in einem anderen Land leben?
Immer mal wieder.
Ich bin ja ganz anglophil und ich wäre so gerne. Also so englische Südküste, weißt du, könnte mir auch gefallen. Ist aber jetzt politisch auch nicht so der Zugewinn.
Nee, ich glaube, also ich, lustigerweise ist, was ist lustigerweise? Vor einiger Zeit ist der britische Kulturwissenschaftler Stuart Hall gestorben, der für mich so als so intellektuelle Figur eine ziemliche Bedeutung gehabt hat. Und der hatte kurz vor seinem Tod nochmal gesagt, also das Einzige, was er wirklich bereut, ist, dass er nicht in die USA gegangen ist.
Okay.
Und dann dachte ich mir, okay, das ist absolut nachvollziehbar, weil natürlich der Traum von den USA immer der ist, der sagt, irgendwie deine Leistungen werden hier akzeptiert, ja, also irgendwie so dynamisch, Herkunft und all das spielt überhaupt keine Rolle, sondern nur das, was du wirklich hier an Karten auf den Tisch legst. Vielleicht stimmt das auch nicht immer, aber oft genug stimmt es auch, also dass das alte Europa tatsächlich sozusagen viel dunkelhafter ist. Ja, also das führt auf der anderen Seite dazu, dass es manchmal gemütlicher ist, das kann man auch dazu sagen und dass man vielleicht, dass das Sozialleben ein bisschen anders läuft, aber auf der anderen Seite ist, wüsste ich so eine gewisse Dynamik und so weiter zu schätzen. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon irgendwie über den Zeitpunkt hinaus, wo ich noch darüber nachdenke, mir in den USA
in Kalifornien ein Start-up gründen.
Genau. Also insofern bleibt es wahrscheinlich dabei, dass das so eine Art Stachel ist, den man hat. Ansonsten bin ich gar nicht so unzufrieden mit Deutschland. Ja? Also es ist so ein Moment, wo man denkt, es gibt so ein schönes Zitat von einem französischen Schriftsteller namens Paul Nisson, der gesagt hat, am Ende eines Romans, wo er sozusagen auf der Suche nach dem anderen in den Jemen fährt, nach Aden, ja, und sich so eine Idee davon ausgemalt hat, wie toll es da sein muss und so weiter. Und am Ende findet er eine Gesellschaft, die irgendwie noch kapitalistischer und unerträglicher ist als die Gesellschaft, aus der er kommt. Und dann fährt er nach Frankreich zurück und denkt, okay, ich muss mich für Frankreich einsetzen, um einen Ort zu haben, von dem ich ohne zu erröten sagen kann, das ist meine Bleibe. Und das, ich fand das wirklich beeindruckend, so diesen Moment zu sagen, okay, da wo ich bin, will ich auch irgendwo daran mitarbeiten, das zu einem besseren Ort zu machen.
Dann lass uns genau das tun. Dann bleiben wir hier und versuchen daran mitzuarbeiten, dass es hier besser wird. Bevor wir jetzt anfangen, über das Wetter zu reden, worüber man sich noch beschweren könnte, vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
Sehr gerne.
Und tja, bis zum nächsten Mal. Treffen wir uns im Jahr wieder oder so, machen wir eine Bestandsaufnahme. Tschüss, Marc.